Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Zur Zeit der Schneefälle. Sonderzahl 2025. Im Zentrum von Hanno Milesis Roman Zur Zeit der Schneefälle klafft ein Loch, eines, das auf unerklärliche Weise die Wand des Wohnzimmers des Protagonisten Rainer durchlässig werden lässt. Niemand scheint für seine Entstehung verantwortlich zu sein, auch kein Mitglied der auf der anderen Seite wohnenden Familie Nolde. Sämtliche Beteiligten zeigen sich vom plötzlichen Zerbröseln der gewohnten Barriere dermaßen verblüfft, dass ihnen erstmal nichts Besseres einfällt, als den Schaden zu kaschieren, anstatt etwas über seine Ursache herauszufinden oder ihn gar zu beheben. Mit dem fortschreitenden Verfall der Wohnzimmerwand wird auch der Zustand der Überforderung immer intensiver. Bald ist da im Grunde nur noch ein Loch, das Einblicke in beide Richtungen erlaubt. Mit dieser vermeintlich einzigen Abweichung vom Normalzustand, einer schwindenden Wand, erzeugt Hanno Milesi eine Erzählsituation, die wie nebenbei Einsichten in gegenwärtige gesellschaftliche Zustände ermöglicht. Rainer, der gerade eine Trennung hinter sich hat und sich beruflich eine Auszeit nimmt, versucht beständig, sich eine tragfähige Einschätzung seiner surrealen Gegenwart zu erhalten. Er tut dies, indem er anhand seines Nachrichtenkonsums die wirklichen Probleme von den scheinbaren zu unterscheiden versucht. Die zunehmende Unfähigkeit, sich ein adäquates Bild der näheren Umgebung zu machen, wird so durch die unsichere Weltlage noch weiter irritiert, obwohl die wahren Bedrohungen denkbar weit entfernt anmuten. Hanno Milesi, so unaufgeregtes wie unterhaltsames Kammerspiel, steuert zielsicher auf eine Klimax zu, in der sich die individuelle Unfähigkeit, sich ein Bild von einer überkomplexen Welt zu machen, lustvoll mit gesellschaftlichen Problemlagen vermischt, mit Vereinzelung, dem Schwinden der Korrektive und der überfordernden Flut an Informationen. Zur Zeit der Schneefälle ist eine fein gezeichnete Parabel auf die Überforderung im digitalen Biedermeier unserer Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort Kurz und Schmerzlos, heute mit Hanno Milesi und mein Name ist Boris Schön. Ja, Hanno, schön, dass du da bist. Ich würde dich als erstes, wie immer, unsere Gäste kurz bitten, dich vorzustellen.
Hallo, grüß dich Boris, hallo alle, die zuhören. Mein Name ist Hanno Milesi, ich bin Schriftsteller und lebe in Wien.
Ich fange jetzt quasi mit einem Sprung in deine Biografie an und sag jetzt, du kommst ja eigentlich mehr aus dem Themenbereich bildende Kunst und hast dich dann irgendwann für die Literatur entschieden. Stimmt das so oder wie kann man das sagen?
Ich würde es nicht unbedingt so sagen. Ich komme aus dem Bereich künstlerische Arbeit grundsätzlich. Ich habe mich tatsächlich als sehr junger Mensch zunächst mal für Film begeistert, allerdings dabei auch schon eher, sagen wir mal, den künstlerisch avancierten Film, bin ich als Schüler schon mal draufgekommen, habe dann im Laufe meiner jugendlichen Zeit mal die Entscheidung getroffen, irgendwas mit Kunst zu machen und habe mich für alle Kunstformen interessiert, auch inklusive übrigens Musik, bildende Kunst und tatsächlich schon auch Literatur und habe dann, als ich 18 war, beschlossen, Kunstgeschichte zu inskribieren, weil ich halt die Möglichkeit hatte zu studieren und dann nicht recht wusste, was ich jetzt gerade sonst mache, also was ich sonst für ein spezifisches Thema wählen sollte und habe dann das so alles Mögliche ausprobiert und bin dann schon eigentlich relativ bald bei der Literatur gelandet, weil das halt die Kunstform war, die mir am ehesten zu entsprechen schien, sag ich mal. Ich interessiere mich aber nach wie vor für alle anderen Kunstformen und beziehe daraus tatsächlich, weil du thematisch gesagt hast, beziehe tatsächlich sowas wie Motive oder bestimmte Inspirationssituationen aus anderen Kunstformen. Und außerdem habe ich noch eine zweite Schiene neben der Literatur, die ich vielleicht nicht mit demselben Enthusiasmus, aber durchaus auch sehr ernst betreibe, nämlich dass ich Collagen anfertige, die ich so eine Art, als eine Art Bildtextarbeit sehe, wo das ein bisschen zusammenfließt. Also mich interessieren zum Beispiel Bilder. Und Bilder kommen tatsächlich in meiner Literatur, denke ich, schon immer wieder vor. Wird mir auch so bestätigt. Ich werde daran erinnert, sagen wir mal, dass es immer wieder so Situation Tableaus, hat es unlängst jemand genannt, sozusagen in meinen Erzählungen, wo ich dann so wie stehen bleibe und Dinge beschreibe, sozusagen, die man dann als bildnerisch sehen kann. Aber es ist halt schon Literatur, es ist für mich eher ein Motiv, es ist schon eine andere Herangehensweise, als man jetzt in Malerei oder Skulptur oder so einsetzen würde.
Worin unterscheidet sich denn für dich das Wesentliche zwischen Literatur als Kunst und bildnerischer Kunst zum Beispiel?
Also eigentlich im Material. Das Material in der Literatur ist Sprache. Und in den jeweiligen bildnerischen Formen kann es übrigens auch Sprache theoretisch sein. Da wird es auch zusammenfließen. Aber es kann halt eben auch Malerei sein oder Objektkunst oder Skulptur. Oder ich sehe eher, für mich ist das sozusagen eine sehr ähnliche Arbeit, ein sehr ähnliches Wollen, das sich aber unterschiedlicher Materialien bedient. Und diese Materialien bedingen dann wieder eine andere Herangehensweise. Und das Handwerkliche bei verschiedenen, ja auch nicht bei allen Kunstformen. Es gibt auch die Konzeptkunst zum Beispiel, wo auch übrigens dann Text eine genauso große Rolle spielt wie in der Literatur, wenn er auch anders eingesetzt wird. Also ich sehe es eigentlich nur im Material.
Jetzt bist du mit deinem, sagen wir, aktuellen Kunstwerk, deinem neuesten Buch, bist du zu Gast in der Stadtbibliothek, heute Abend auf der Bühne. Zur Zeit der Schneefälle heißt der neue Roman. Dein wievieltes Buch ist das ungefähr?
Da erwischst du mich auf dem falschen Fuß, aber wenn da du ungefähr gesagt hast, würde ich sagen, es ist so ungefähr der fünfte Roman. Und es gibt dazwischen, gab es auch immer wieder mal so kleine Erzählbände oder so.
Wie lange kann man sich vorstellen, dass du an einem Buch sitzt, bis du es geschrieben hast?
Ist ein bisschen unterschiedlich. Also grundsätzlich bin ich ein Vielarbeiter. Also ich arbeite sehr viel an sehr lange, beziehungsweise nicht unbedingt lange, aber ich arbeite an sehr viel Material für ein Buch und verwende dann vielleicht nur 40% davon für die endgültige Fassung. Das ist so eine Form dass ich Dinge erstmal schreiben muss, um sie dann auch wieder wegstreichen zu können und sie anders zu machen, sozusagen. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass ich mich so 2 Jahre mit einem Thema auseinandersetze. Es gibt allerdings schon welche, die ein bisschen schneller funktionieren und andere, die ein bisschen komplexer sind und ein bisschen, die auch zum Beispiel abhängen müssen, wo dann mal ganz gut ist, das mal ein paar Monate liegen zu lassen und sich dann das wieder vorzunehmen, einfach auch um eine gewisse Distanz zu bekommen. Und es gibt solche, die so in einem durchgezogen werden. Das kann es schon sein, das kann man aber nicht wirklich, also ich jedenfalls nicht planen. Das ist manchmal so, das liegt ein bisschen an dem Motiv oder an der Situation, die man sich gestellt hat. Manchmal kommt das so ganz recht schnell aus einem raus und manchmal verlangt es doch ein bisschen so Überlegungen und muss dann wieder ein bisschen umgebaut werden. Da wären wir bei der Architektur zum Beispiel, die da auch wieder so eine Rolle spielt, dass wie wird das zusammengesetzt und nicht, wo kommt man rein und wo ist ein Notausgang oder wo kann man rausschauen und wo kann man die Tür zumachen.
Jetzt sitzt du ja gerade bei mir im Podcast-Gespräch und der Podcast ist ja auch ein digitales Medium. Prinzipiell in deinem Buch geht's ja um ein Loch, das in einer Wand auftaucht und dann steht, also ohne die Handlung ist da noch weiter erläutern zu wollen, aber und dann steht auf der Verlagsseite steht, zur Zeit der Schneefälle ist eine fein gezeichnete Parabel auf die Überforderungen im digitalen Biedermeier unserer Gegenwart. Und jetzt wollte ich dich einfach fragen, erstens einmal, wie gefällt dir das selber, diese Formulierung? Findest du das stimmig? Was ist für dich ein digitaler Biedermeier? Ich habe das schon so ein bisschen recherchiert, aber es ist so, was verbindest du damit so, auch emotional vielleicht?
Also der Satz stammt nicht von mir, aber ich finde, es ist halt so ein Versuch, etwas nicht ganz unkomplexe Story zusammenzufassen. Und insofern finde ich ihn, mir klingt da schon was an. Und ich finde das Biedermeier schon einen ganz guten Begriff. Jetzt, wir wollen jetzt nicht das zu sehr strapazieren, das Historische, aber sagen wir das Klischee, das wir mit dem Biedermeier manchmal verbinden, das sich zurückziehen in seine eigenen vier Wände. Dieses Loch in einer Wand zwischen zwei Wohnungen, steht sozusagen im Mittelpunkt des Geschehens in meinem Buch. Und es gibt allerdings auch einen Plot, der sozusagen eine fast schon, ja, rätselhafte Geschichte, eine Geschichte, wo es ich möchte auch jetzt nicht spoilern oder so, wo es um ein verschwundenes Bild geht und das wird sich dann irgendwie, und diese Story, dieser Plot ist sozusagen ausgekoppelt aus dem Geschehen meiner Protagonisten, den verfolgen sie selbst über die Medien. Dem bekommen sie mit, was sozusagen zunächst mal Nachrichtensendungen, später dann Websites oder Newsgroups über dieses Phänomen, über diese Geschichte ihnen kolportieren. Sie sind auch abhängig davon, was sie da für Informationen bekommen. Sie sind abhängig davon, ob das die offiziellen Nachrichten sind oder dann immer mehr so dubiosere Seiten werden. Und in diesem Fall sind meine Protagonisten dieser Story gegenüber so ähnlich, wie wir Leser den Protagonisten in meinem Buch gegenüber sind, nicht? Wir verfolgen da auch etwas mit, was jemand ihnen erzählt. Und das ist im Digitalen. Und so finde ich diese Formulierung, dass das Digitale ist, eigentlich sowas funktioniert als Außenwelt. Das ist das, was geschieht auf der Welt, was diese Menschen in ihren Wohnungen sitzend halt mitkriegen. Und insofern finde ich diesen Satz, ich könnte solche Sätze nicht machen, aber verwende Sprache ja auch anders und ich finde ihn nicht unokay.
Er bringt eine gewisse Plastizität in das.
In gewisser Weise, und es ist halt tatsächlich schwierig, das zusammenzufassen, das muss ich ehrlich zugeben, also weil es wird ja meistens diese zweite Geschichte ein bisschen weggelassen, weil es im Mittelpunkt stehen halt diese Protagonisten, die mit diesem Phänomen Loch in ihrer Wohnzimmerwand zu kämpfen, also zwischen zwei Wohnungen wohlgemerkt, sonst wäre es nicht so schlimm oder so merkwürdig und wird nicht so viel Veränderungen in ihrem Alltagsleben auslösen. Und diese zweite Geschichte spielt sich so, die ist so wie ausgekoppelt. Das war auch die Idee in der Struktur dieses Buches, dass sozusagen die, ich möchte jetzt nicht sagen Krimi-Handlung, aber sowas Ähnliches, dieser Suspense-Plot wird sozusagen auf eine andere Ebene gehoben, nämlich auf eine digitale verschoben. Und so, ja. Und das ist nicht so leicht. Ist mir auch immer wieder aufgefallen, wenn man mich fragt, worum geht's in dem Buch? Und dann muss ich auch so, ja, und dann darfst du nicht vergessen, es gibt eine zweite Ebene. Und so gesehen finde ich das ganz gut zusammengefasst.
Also im Roman ist es ja so, dass Rainer, der Protagonist, würde ich jetzt sagen, eben seine Nachrichten ja aus dem Radio und aus dem Fernsehen so einen gewissen Teil bekommt. Jetzt stellt sich für mich so mit dieser Thematik da zu Hause zu sein und mit Informationen versorgt zu werden, kommt dir vor, dass durch die Menge an Informationen, die man aus der ganzen Welt die ganze Zeit bekommt, auch so diese Kategorie, dass man zum Beispiel beim Smartphone ständig so eine Eilmeldung bekommen kann, man muss sich schon einstellen, aber ständig gibt es Eilmeldungen, dass das den Sinn für die Realität verändert?
Ich glaube, dass es den Sinn für Realität verändert. Das glaube ich schon. Es ist ja auch eine neue Facette von Realität dazugekommen sozusagen. Und diese Überlegung, in welchen Realitäten wir uns befinden, ist ein wesentliches Thema meiner grundsätzlichen Arbeit. Also das kommt immer wieder vor. Und weil ich ja auch zum Beispiel künstlerische Arbeit auch als eigene Realität parallel zur realen Realität auffasse, und ich will ja da, ich erfinde ja da auch eine neue Realität oder eine parallele Realität, in der ich was erzählen möchte, damit Leute in der realen Realität das lesen und dann vielleicht da irgendwelche Schlüsse ziehen oder irgendwas da sich dabei denken. Also ich glaube das schon. Ich glaube allerdings, dass das tatsächlich immer weitergehen wird und so ein Prozess ist, der nie aufhören wird. Und ich kann das nicht skeptisch sehen. Für mich ist es eine Evolution. Das passiert so. Dass es dann so Suchtfaktoren gibt, das glaube ich natürlich schon und das ist auch so und da empfinde ich mich durchaus auch als anfällig dafür, dass man dann so, ich kenne das ein bisschen, dass man dann so, da das halt immer verfügbar ist, dann auch immer wissen will und dann jetzt man das versäumt und oje, jetzt, weißt du, das kann ich mir, das ich bin jetzt kein so ein richtiger Junkie, was das betrifft, ja, aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen und ansatzweise verspüre ich das auch und das wird natürlich krass ausgenutzt von Nachrichtenanbietern sozusagen.
Das heißt aber, du bist jetzt kein Zukunftsskeptiker, würde ich jetzt daraus hören wollen vielleicht.
Nein, ich, also was das betrifft, eher nicht. Sagen wir mal, in meiner künstlerischen Arbeit würde ich das jetzt nicht sagen. Ich bin eher ein Beobachter und stelle halt gewisse Überlegungen an, wo gewisse Dinge hinführen könnten. Und wer das jetzt als Warnung auffasst, das kann da schon drinstecken, aber das ist jetzt nicht von mir meine Thematik, dass ich jetzt von sowas ausgehe, sondern ich eröffne so eine Art Spiel, nicht? Und dieses Loch in der Wand ist ja auch so Texte entstehen ja so, dass man sich einmal die Situation wie eine Spielanleitung stellt. Was passiert jetzt eigentlich, wenn das wäre, wenn da so ein bisschen absurde Situation in sehr geordnete Lebensverhältnisse eintritt? Was könnte da jetzt alles passieren? Das weiß ich am Anfang ja auch noch nicht genau. Und dann geht das los. Und dann kommen da eben absurde, zum Teil witzige, zum Teil auch, weiß ich, Intimität verletzende, zum Teil Verlegenheitssituationen, problematische Dinge. Es tun sich mitunter ein paar unangenehme Dinge. Aber es gibt natürlich auch positive Aspekte dabei. Und das sehe ich dann auch. Und das liegt dann da. Und wenn es dann tatsächlich zu einem Text wird, muss jeder selber auch, glaube ich, sich drin finden, ob wovor er jetzt da, womit er da Probleme hätte oder was, wie auch mein Protagonist, was ihm da auch eigentlich gefallen könnte, nicht dran, unter gewissen Umständen.
Die Frage nach der Zukunft führt auch noch zu einer Frage, die wir relativ vielen Autorinnen und Autoren inzwischen schon gestellt haben, und zwar, wie schätzt denn du ein, dass das Thema AI, künstliche Intelligenz, sich auf die Literatur auswirken wird?
Ist so ein Thema, über das man sehr viel spricht natürlich und sich immer wieder Gedanken macht und neue Facetten hört. Ich glaube, also jetzt aus den letzten Gesprächen auch so, was ich dann dazu mir gedacht habe, ich bin ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass das, was die künstlerische Arbeit ausmacht, von einer künstlichen Intelligenz nie ersetzt werden kann, weil sie einfach so stark mit Fehlern und mit Absurditäten arbeitet, dass das nicht, für meine Begriffe, nicht reproduzierbar ist. Ich meine, es können täuschend ähnliche Dinge gemacht werden, und das passiert ja auch schon. Ja. Die Gefahr, die ich eher sehe, könnte sein, dass die Rezipienten, sprich Leser, Leserinnen oder Rezipienten von Kunstwerken, sich so an die eine massentaugliche Ästhetik gewöhnen, dass sie sich sowieso lieber von einer künstlichen Intelligenz bedienen lassen. Das könnte problematisch sein. Aber das, was immer Kunst war, glaube ich, kann eine künstliche Intelligenz nie adäquat reproduzieren.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. So, lieber Hanno, und jetzt würde ich dich zum Abschluss noch, wie immer, um einen Literaturtipp bitten.
Sehr gerne. Ich habe zwei Bücher gerade. Ich lese immer so ein belletristisches Buch und dann auch so ein Sachbuch oder historisches Buch. Und das belletristische wäre mein Tipp von Andrea Winkler, Mitten am Tag, jetzt auch im Frühjahr erschienen. Und das sozusagen Sachbuch, in dem Fall eine Autobiografie, Thurston Moore, Frontmann der Band Sonic Youth, hat kürzlich seine Autobiografie herausgegeben, Sonic Life. Das ist sehr empfehlenswert.
Ja, vielen Dank, lieber Hanno. War ein tolles Gespräch und ich freue mich schon auf den heutigen Abend auf der Bühne.
Ich bedanke mich auch.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.